Hello, this is Linus Torvalds and I pronounce Linux as Linux.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Sole, hallo, da ist der Hackerfunk, die Nummer 51, wenn ich richtig gezählt habe, auf Radio LoRa, heute mit dem Thema Datenbanken. Und im Studio sind wir am Mikrofon momentan und am Schaltpult mit den ganzen Hebelchen. Axel, am zweiten Mikrofon, der Venti.
Hallo.
Oh, du bist ein bisschen laut.
Boah.
Ja. Und als Gast haben wir hier heute bei uns den Oliver.
Heute zusammen.
Ja, jetzt hört man sich, glaube auch noch ein bisschen besser. Ja.
Raschel.
Datenbanken.
Heute geht es um Datenbanken, ja. Also respektive Daten, wie man sie so ordnet, dass man sie wieder findet, dass man ein bisschen eine Ordnung hat. Und auch, dass man sie möglichst schnell findet. Aber zuerst gibt es mal noch, damit ihr eure Datenbank quasi könnt füllen, respektive updaten, gibt es mal noch Termine, wo man überall hin muss.
Muss oder sein, quer sein muss.
Ja, wenn man will mitreden.
Genau, wo man gewesen sein sollte, ist auf dem Brandenburger Linux-Infotag, weil wenn ihr das hört, ist der jetzt genau seit einer Stunde vorbei.
Dann habt ihr euch gesehen, hoffe ich.
Ja. Genau, weil wir sind dort und deswegen kommen wir jetzt auch aus der Konserve.
Ach, Zeitreise sind was Tolles.
Nächste Woche, der Terminkalender geht mit nächster Woche los. Nächstes Wochenende findet statt die Free Society Conference and Nordic Summit in Göteborg. Das ist ein bisschen weiter weg, wir haben es auch ein bisschen näher. Und zwar parallel dazu die Open Rhein-Ruhr in
Oberhausen,
genau, im Ruhrpott. Dort werdet ihr uns auch wieder finden, als Vortragender und als Besucher.
Als, ja, genau.
Daseinder. Und noch näher.
Als breite Masse.
Noch näher, nächstes Wochenende, aber leider ohne uns. In München ist Open Source Kochen mit Floef.
Und wir sind nicht dort.
Ja, er hat aber schon gemeint, ah ja, stimmt, Open Rhein-Ruhr ist parallel, geht nicht anders. Gut. Aber irgendwann müssen wir mal wieder hin.
Müssen wir mal hin, ja. Oder er kommt auf Zürich und dann können wir es ankündigen.
Open Source Fondue kochen.
Was auch immer. Oder wir machen eine Kochshow. Im
also kochen, ja. Oder kochen und essen?
Ah, essen auch. Ah,
okay. Das ist implizit.
Ah, gut, okay.
Die ist ein bisschen laut. So. Ja, dann geht's weiter. Nochmal ein Wochenende drauf. DeepSec in Wien, also Security-Konferenz, die ist am 15. bis 18. Ah, das ist Dienstag bis Freitag, das ist ganz kompliziert. Dann hätten wir noch die Bitcoin-Konferenz in Prag, die ist am 25. bis 27. November. Und ganz wichtig, auch am gleichen Wochenende, 26. November, nur der Samstag, Linux Day in Dornbirn, auch da sind wir wieder.
Jetzt sind wir.
Oliver nickt hier gerade, sehe ich. Der ist dann wahrscheinlich auch da.
Sieht man dich auch. Kommst du wie am Hackerfunk-Stand? Wir haben einen zusammen mit Symlink. Also, naja, Symlink und Hackerfunk ist ja fast das Gleiche. Jedenfalls die Leute, die dahinter stehen. Aber du hast vorhin gesagt, Bitcoin-Konferenz.
In Prag, ja.
Also Bitcoin, da die Internet...
Genau, diese wir rechnen so lange, bis das Geld rauskommt.
Ja, aber lohnt sich das noch? Jetzt hat es ja geheißen, dass es mittlerweile mehr kostet, zum Bitcoins minen, also zum Bitcoins errechnen, als dass sie effektiv wert sind.
Weiß ich nicht. Hm. Musste mal hinfahren und fragen.
Ja, Prag liegt nicht gerade am Weg. Naja.
700 Kilometer von hier, habe ich schon mal ausprobiert.
Ja, okay, gut. Ich habe mit Bitcoins nicht wirklich viel am Hut. Aber falls wir irgendwer unter den Hörerinnen und Hörern haben, die sich damit beschäftigen.
Dann können Sie jetzt nicht anrufen, weil wir aus der Konserve kommen.
Genau. Ich kann aber ein Mail schreiben an radio@hackerfunk.ch.
Oh, okay, gut.
Ja, die funktioniert nur. Ich sage dir nicht so viel, dass wir nicht so viel Spam bekommen. Wobei ich mir überlege, mal die Kommentare einzustellen auf der Webseite.
Okay.
Dann kann man bei uns auch trollen.
Also einstellen im Hochdeutschen heißt aufhören.
Anschalten.
Ah, schon besser. Nur so für unsere Hochdeutschen.
Anmachen.
Das ist wieder was anderes.
Hallo, Webseite. So, jetzt.
Ganz kurz noch, nächstes Jahr Terminkalender, also mit diesem Jahr sind wir durch. Weihnachten ist auch noch irgendwann. Nächste Hackerfunk-Sendung geht wahrscheinlich wieder so eine schöne Weihnachtssendung mit, was kann man denn so seinem Lieblingsgeek schenken? Mal gucken.
Mal gucken, ja.
FOSDEM, Free and Open Source Developers European Meeting. Ich muss jedes Mal überlegen, was das heißt. 4. bis 5. Februar 2012. Dann Chemnitzer Linux-Tage, 17. bis 18. März. Dann mal ganz was Neues, Easter Hack, dieses Mal in Basel. Über Ostern, wie der Name schon zu vermuten lässt, 6. bis 9. April. Dann Vintage Computer Festival Europe 13.0, 28. bis 29. April, also kurz vorm 1. Mai.
Ja, das muss man unbedingt hin, weil es ist möglicherweise sogar das letzte Mal, was in München in dieser alten Turnhalle stattfindet. Und was
weil sie seit 5 Jahren schon abgerissen wird.
Ja, irgendwie so. Aber, es ist aber auch so, dass der Raffzahn, der das ja organisiert, immer noch auf der Suche nach einer Alternative ist in München oder in der Umgebung, falls jemand etwas weiss. Ja, kennt uns Bescheid.
Ja, und dann hätten wir noch das LUCAMP 2012 an der Flensburger Förde, also wieder in Flensburg, aber nicht am gleichen Ort wie die letzten 3 Mal, sondern irgendwie fast am Wasser schon, so Ostsee und so. Das ist rund um Auffahrt, Himmelfahrt.
Auffahrt, ja.
Auffahrt. Vom 17. bis 20. Mai dieses Jahr, also ein bisschen früher als...
Nächstes Jahr.
Bisschen früher als dieses Jahr. So rum. Hm. Ja, und dann machen wir doch jetzt mal noch ein bisschen Musik. Ich habe hier mir aufgeschrieben... Hungry Lucy mit dem Stück Voyeur. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das auch irgendwo finde hier.
Wir sehen jetzt auf der, bei uns auf der CD im Internet auf jamendo.com.
Genau.
Wird wie üblich verlinkt in der Tracklist, dass wir es auch noch runterladen können.
Dann spielen wir das doch mal.
Yay!
Telephone.
Ja, und da sind wir wieder. Das ist das Radio LoRa mit dem Hackerfunk und unser Thema heute sind Datenbanken.
Ja, Datenbanken. Also zuerst mal die Frage, was ist denn eine Datenbank? Das ist eine einfache Frage, die auf den ersten Blick eigentlich ja, so unklar ist, aber wenn man dann so darüber nachdenkt, ja, Oli, was ist denn eine Datenbank?
Ja, mal ganz einfach angefangen, ein Karteikasten ist eigentlich schon eine Datenbank.
Also so etwas wie meine, ja, ich habe für die Lux,
Linux User Group
Schweiz, so ein kleines Schachtel mit Visitenkarten von verschiedenen Bytes drin. So, das ist eine Datenbank, so eine Kartei.
Ja, so zum Beispiel Karteikarten, das ist schon mal ein erster Anfang, wie man früher angefangen mit Datenbanken, ja, bevor man Computer hatte.
Jetzt ist das bis zu einer gewissen Größe ist das ja nicht schlecht, aber ich habe jetzt so langsam das Problem, dass es halt nicht mehr Platz hat in diesem Schächtel und ich vor allem zum Teil muss suchen.
Ja, ich nehme dann an, so etwa ab 100 Karten wird es nicht mehr ganz so einfach, wenn du irgendjemanden raussuchen musst. Bei 1000 ist dann nicht mehr lustig. 10.000 gibt dir dann ein Problem und wenn du bei einer Million wärst, dann hast du definitiv ein technisches Problem, die Daten zu verwalten. Ja.
Mhm.
Und irgendwann mal würdest du dann überlegen, auf dem Computer das Ganze machen.
Mhm.
Und dann installierst du eine Datenbank und dann das erste Problem ist, wie komme ich meine Kärtchen von Papier in den Computer hinüber?
Ja, also ich denke mal, dass ich da dann... gut, dann muss ich mir zuerst mal überlegen, welche Daten brauche ich denn in erster Linie, also mal den Namen von den Bytes.
Ja, genau.
Mal sicher. Und Telefonnummer für zum Anrufen.
Oder Adresse,
ja. Dass man weiss, wo sie ist.
Öffnungszeiten,
ja.
Heute, wenn wir modern sind, Koordinaten, weil du willst sie ja irgendwie auf OpenStreetMap gerade anzeigen
lassen. interessant,
ich
ja.
Ich glaube, das hat noch keiner auf dem Visitenkärtchen.
GPS-Koordinaten. Wer weiß, müssen wir uns noch, bevor die Sendung ausgestrahlt wird, schnell patentieren lassen. Naja, ja, vielleicht auch noch, was es dort so in etwa zu essen gibt.
Ja, Stil, das ist Menükarte.
Okay.
Produkte, die es anbietet.
Mhm. Ja, also irgendwelche Attribute. Wenn man so will, wo
ja, Eigenschaften auf Deutsch.
Ja, ja, eben technisch Attribut wäre dann der richtige Ausdruck, ja, oder eben Eigenschaften.
okay, gut, jetzt im Prinzip brauche ich da ja noch nicht wirklich eine Datenbank, so wie man sich das, also wie sich das der Geek vielleicht vorstellt. Im Prinzip langt mir da eine Tabelle.
Ja, also du kannst sicher OpenOffice Calc nehmen und dann mal anfangen, dort die Daten reinzudöckeln, ja. Das geht dann bis zu einer gewissen Komplexität. So zwei Dimensionen kannst du damit abbilden. Wenn du dann aber mehrere Eigenschaften willst, abbilden willst, dann kannst du vielleicht mehrere Sheets machen.
Mhm. Und also jetzt angenommen, ich hätte jetzt noch zum Beispiel die Mitgliederdatenbank von der Lux. Dass man da dann irgendwie die Verknüpfung kann machen kann. Ja. Also welche Bytes... Oder einfach nur mal einen Zeller, wie viel Mal sind wir schon in welcher Bytes gewesen und dann das und dann aber nach verschiedenen Kriterien suchen.
Ja, also eben, dann würdest du eine Tabelle machen, Bytes, und dann eventuell Tabelle Lux-Mitglieder.
Mhm.
Und dann fängst du an, zum Beispiel, welches Lux-Mitglied ist schon in welcher Bytes gewesen oder welches Lux-Mitglied geht gerne in welche Bytes. Oder welches Lux-Mitglied hat gerne welche Menüs oder Getränke und die gibt es in welcher Bytes und dann fängt schon an, wie verknüpfen wir jetzt das.
Mhm. Ja.
Und dann bist du dann langsam am Anschlag mit einer normalen Tabellenkalkulation.
Ja, es gibt verschiedene Sorten von Datenbanken. Also die Tabellen ist die eine. Dann gibt es die hierarchische.
Ja.
Also Tabellen ist eigentlich nicht in dem Sinn hierarchisch.
Also wenn man Datenbank in Tabellenform abbilden, reden wir üblicherweise von relationalen Datenbank. Man hat eine Relation, eine Beziehung zwischen zwei Tabellen zueinander, zwischen zwei Dingers, Entitäten, die man in einer Tabelle abspeichert und dann fragt man eben ab, gibt man Beziehung von allen Objekten aus der Tabelle 2 zur Tabelle 1 mit bestimmten Verknüpfungskriterien.
Also Ding, respektive die Entitäten, das sind quasi zum Beispiel eben der Name. Von den Bytes, ja,
also das wäre zum Beispiel ein Lux-Mitglied und das wäre eine Entität oder eine Tabelle.
Mhm.
Und die andere Entität wäre zum Beispiel Restaurant.
Aber das, gut, das sind dann aber grad, das ist dann aber gerade die entsprechende Datenbank. Also sagen wir die beiden Karteikästen, wenn man so will. Jetzt um nochmal den Sprung zurück in die analoge Welt zu machen.
Ja, also eine Tabelle würde eigentlich einem Karteikasten entsprechen. Also das ist ein Karteikasten für deine Mitglieder, Vereinsmitglieder.
Das ist die Entität.
Ja, also einem für sich als Vereinsmitglied wäre eine Entität. Mhm. Alle Dingers. Die Dinger sollten eigentlich nicht mehr weiter zerlegbar sein.
Ah, okay.
Mhm. Spricht man da nicht auch von Atomen?
In unserem
oder atomarer Einheit, also ich weiß nicht.
Ja, also wenn man dann von Acid redet, dort wäre dann der erste Teil von Acids Atomic,
okay.
Atomare Transaktionen.
Ja.
Das ist dann nochmal ein bisschen etwas anderes. Das ist dann schon sehr technisch.
Ich merke es gerade. Ja, gut. Also das sind nicht irgendwie Schlüsselfelder oder so.
Die einzelnen Felder wären dann eigentlich das Attribut. Aha. Also eine Tabelle besteht aus Zeilen und Spalten.
Mhm.
Eine Zeile ist eine Row, eine Zeile. Oder
also ein Datensatz.
Ein Datensatz. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Mitglied im Verein.
Eine Entität dann.
Ja, genau, ein Dings. Ja. Und dann hast du eigentlich in der Vertikal hast du eine Spalte. Und dann wäre zum Beispiel, zuerst hast du mal einen eindeutigen Schlüssel, das wäre zum Beispiel die Mitgliedernummer. Und dann wäre es weiter
so. Das wäre insbesondere nicht Vor- und Nachname. Weil dann haben wir irgendwann zwei Michael Müllers in der Lux und dann haben wir einen Riesenpuff.
Du hast jetzt bereits mir etwas abnehmen, wo es immer wieder einen Streit gibt. Natürlich ein synthetische Schlüssel. Da haben wir immer wieder Streit, auch mit Kunden zusammen und mit anderen Leuten. Also,
ich erlebe das einfach regelmäßig. Ja. Einerseits bei E-Mail-Adressen, die müssen ja auch eindeutig sein.
Ja.
Und dann haben wir zwei Michael Müller und beide wollen michael.müller@domain und ja, geht nicht. Und aber ihr Chef besteht darauf, dass sie das haben. Oder eben auch Beispiel, wo ich selber erlebt habe, ich kenne zwei Arne Wichmanns.
Ja.
Und wie unterscheide ich die jetzt in meinem im Speicher von meinem Nattel?
Genau, das ist eigentlich das Problem von natürlichen Schlüsseln. Und für das hat man synthetische Schlüssel eingeführt. Also ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel AHV-Nummer. Die ist jetzt mit der neuen AHV-Nummer auch eindeutig, nicht wie mit der alten, wo es theoretisch Doppelte hätte können geben. Für das haben wir eben Schlüssel eingeführt. Sehr oft sind das einfach so Counters, die zählen. Da hat also das Mitglied A hat Nummer 1, dann Mitglied B hat Nummer 2 und so weiter.
Ja.
Dann haben wir eben weitere Attribute, wie zum Beispiel Vornamen, Nachnamen von einem Mitglied, dann eventuell Adresse, Telefonnummer, E-Mail. Das sind dann alles Attribute, die zu einer Entität gehören, also Eigenschaften,
die beschreiben. Die
ein Ding hat, genau.
Mhm. Also jetzt eben bei den Bytes wäre das der Name, die Adresse, Telefonnummer und auch wenn sie offen hat.
Ja, das könnte man zum Beispiel so abbilden,
Das heisst,
jetzt bei der Öffnungszeit ist natürlich schon wieder ein bisschen heikler, oder? Weil du hast natürlich Montag bis Sonntag und nicht immer offen, nicht immer gleich lang offen. Vielleicht möchte er am Montag nicht so früh aufmachen, weil er am Sonntagabend hat lang müssen oder wie auch immer, oder Montag, beides am Montag.
Ja, und dann um es komplett machen, jetzt noch, kann man auch noch drin erwähnen, dass die Küche zumacht.
Ja, also, dann wird es.
Also, wo sie zwar noch nicht rausrühren, aber wo es dann einfach mal nichts mehr Warmes gibt.
Genau, das wäre dann eine weitere Charakteristik. Und dort fängt dann schon die Diskussionen an beim Datenbankdesigner. Kommt das in die gleiche Entität hier oder bauen wir da eine neue Entität? Also zum Beispiel eine Entität Öffnungszeiten und eine Entität Öffnungszeiten der Küche. Und dort ist dann die Frage, die man muss abschätzen muss. Da gibt es ein bisschen das Gefühl dafür, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Tut man das in eine Entität hier packen oder tut man dann das normalisieren?
Sind so die, aber da gibt es nicht irgendwas Best Practices oder so. Also das ist einfach.
Es kommt darauf an, was du willst machen.
Was versteht man denn unter normalisieren? Du hast das Wort, also normal klingt jetzt nach einem normalen Wort, aber was ist normalisieren?
Wenn du Daten hast, die zerlegen in seine Entitäten. Und jetzt zum Beispiel gerade bei einem Restaurant mit Öffnungszeiten ist jetzt natürlich die Frage, ist die Öffnungszeit von einem Restaurant, gehört das zur Entität Restaurant oder wäre das eine eigene Entität Öffnungszeiten? Und da könnte man zum Beispiel sagen, ein Restaurant hat eins oder mehrere Öffnungszeiten.
Das ist auch wieder so ein Punkt. Also es ist eben so eine Relation, eine Beziehung zwischen Objekten, die kann entweder 1 zu 1 sein.
Genau.
Sie kann aber auch irgendwie 1 zu vielen sein.
Ja.
Oder viele zu vielen gibt es ja auch noch.
Genau,
oder?
Das sind eigentlich die, die wir haben. Also man kann es dann noch ein bisschen extremer machen. Das kommt dann aus der mathematischen oder informatischen Theorie aus 1 zu 0, 0 zu n und so gibt es auch noch. Aber in der Praxis ist das eigentlich weniger der Fall. Also 1 zu 1, 1 zu mehreren. Oder viele zu viele.
Mhm.
Aber ich sehe schon, dass ich da mit der Tabelle ziemlich schnell an Grenzen stoße.
Ja,
das,
wie meinst du
das
so?
Also, vor allem, wenn ich dann eben Beiz suchen würde, die an einem bestimmten Wochentag offen haben.
Ja.
Und wo die Küche, weil wir jetzt vielleicht später kommen, bis um 11 Uhr offen haben und nicht schon um 9:30 zumacht.
Ja. Also im Karteikartenblöckchen, oder wie sagt man, Karteikartensammlung hättest du da wahrscheinlich recht viel Arbeit rauszusuchen. Mhm. Und jetzt, wenn du natürlich viele Tabellen hast, kannst du in eine Datenbank hier packen. Oder die sind schon jetzt in einer Datenbank und dann gibt es sogenannte Datenbank-Abfragesprachen.
Mhm.
Die bekannteste davon ist SQL, Structured Query Language.
Structured. Ich bin mir davon ausgegangen, dass es simple heisst.
Und ja, gedacht, so was, simple ist es nicht.
Ja, eben, ja, das habe ich mich dann auch gefragt, was ist denn da dran jetzt einfach?
Weil, also, so viel mir ist, heisst es structured und nicht simple und nicht standardized oder so etwas. Also, strukturierte Abfragesprache.
Standardisiert ist es, also meine Erfahrung mit Datenbank hält sich sehr, sehr in Grenzen. Ich bin da nur mehr oder weniger End-User und bin immer froh, wenn ich irgendwas wie ein PHP MyAdmin habe.
Ja.
Obwohl security-technisch, Aber so richtig so auf den Kommandozeilen irgendwelche Queries, also Abfragen, zusammenzubasteln, das ich nicht. Und
ja, braucht ein bisschen Übung, dann kommt man schon drin.
Ja, nun ja, lesen ist mir noch einfacher, aber dann selber zusammenzustellen.
Ja, aber das ist mit jeder Programmiersprache so. Wenn du sie täglich brauchst, dann ist kein Problem und sonst...
Gut, ich kann nicht programmieren, ich kann nicht rechnen, das haben wir alles im Hackerfunk schon bewiesen. Damit hätten wir also haben wir festgestellt, fände ich auch bei Datenbanken nicht raus. Jetzt, wenn ich mal einen neuen Job suche, muss ich die Webseite löschen. Naja, darum lade ich mir ja Leute ein, die wissen, von was sie erzählen. Aber das SQL ist in dem Sinn nicht so standardisiert, dass man jetzt sagt, man könnte ein MySQL funktionieren, abfragen, die Syntax, also der Aufbau gleich wie bei einem Ingress oder bei einem Oracle oder was es noch an Datenbanken gibt.
Also bei SQL gibt es einen Standard, ANSI ISO-Standard, 99, 2003 und ich weiß auch nicht, was die neueste ist. Also grundsätzlich kann man oder ist SQL standardisiert. Jetzt, wenn man sich an den Standard hält und du deine Programme in Standard SQL schreibst, dann kannst du theoretisch deine ganze Applikation gegen ein Ingress, gegen ein Postgres, gegen ein MySQL oder ein Oracle laufen lassen. Nur hat natürlich jetzt jeder Datenbankanbieter seine Spezialfeatures und die muss man dann entsprechend auch noch mit einer Sprache versehen, dass man sie auch nutzen kann.
Mhm.
Und da baut natürlich jeder seine extra Würste drumherum. Und sobald du die nutzt in deiner Programmiersprache, dann ist fertig mit der Portabilität.
Also das ist nicht so wie zum Beispiel HTML, wo irgendwelche Tags, die dann der Webbrowser nicht versteht, einfach ignoriert, sondern da geht es dann wirklich auf die Schnurren und sagt, Fehler.
Ja, also da wird dann der Interpreter von der Datenbank der SQL-Interpreter von der Datenbank auf die Finger klopfen und sagen, das passt oder das Keyword kenne ich nicht. Würdest du mal bitte schauen, dass du richtig mit mir redest?
Mhm. Naja, wo ich dann auch immer noch ein bisschen Mühe habe bei den verschiedenen Datenbanken ist, dass irgendwie, also ich nach meinem Gefühl, die Leute, die jetzt irgendwie einen MySQL bedienen und die Leute, die einen Oracle bedienen, irgendwie komplett andere Sprachen sprechen. Also von der Bezeichnung her. Also ich habe irgendwie so das Erlebnis gehabt, dass da zu mir einer kam, ja, er hätte ja keine MySQL-Datenbank und da bräuchte er jetzt irgendwie 4 Schemata.
Mhm.
Und ich so, hä, Schemata? Aber es gibt doch nur 1 oder so. Und er hat aber dann das gemeint, was ich irgendwie als Tabellenglaub kennengelernt habe.
Okay. Ja, gut, das ist dann nochmal etwas anderes. Also vielleicht mal grundsätzlich in der Datenbankwelt gibt es mal zwei Parteien, das sind einerseits DBAs und Entwickler. Die verhalten sich ganz anders.
DBAs sind Datenbankadministratoren.
Entschuldigung, ja, Datenbankadministratoren und Entwickler.
Entwickler von Softwareentwicklern, die Datenbanken nutzen.
Genau, die, die Anwendungen schreiben, die auf der Datenbank laufen.
Genau.
Ja. Und die erleben die verschiedenen Welten, die reden von verschiedenen Dingers oder verschiedenen Sachen und verstehen sich häufig nicht.
So wie Programmierer und Sysadmins, aber ja.
Ja, genau, das ist eigentlich das Gleiche. Und Sysadmins und DBA sind nochmal zwei verschiedene Fraktionen. Also wir haben eigentlich drei verschiedene Parteien, die manchmal Finger drin haben und das gibt einen
guten. Und irgendwo dazwischen ist der arme Anwender, der findet, ich will doch aber nur einfach meine Beizen.
Warum hilft mir niemand von diesen drei? Genau. Und jetzt gibt es natürlich, also einerseits mal die drei Parteien und dann gibt es natürlich noch verschiedene Produkte. Und Oracle hat, wie du schon gesagt hast, die reden von Schemata, also MySQL hat sehr lange von Database oder Datenbank geredet.
Ah, okay, dann war das, ja, okay. Ja.
Und mittlerweile hat sich, ich nehme an, das ist Standard, MySQL auch ein bisschen angenähert, also du kannst jetzt nicht nur Create Database, sondern auch Create Schema machen, was das Gleiche ist. Und jetzt müssten theoretisch die Oracle-Leute und MySQL-Leute wieder im gleichen Terminologie reden. Aber das ist genau so etwas so von diesen Sachen, die nicht so genau standardisiert sind oder gsi sind. Und dann hat der eine diese so gemacht und der andere so. Und jetzt versucht man sich wieder anzugleichen, wieder kompatibel zu werden.
Mhm. Das hat das unter anderem auch damit zu tun, dass MySQL von, na, wie ist das, Verkettung gsi? MySQL ist von Sun gekauft oder übernommen worden. Und Sun ist jetzt von Oracle gekauft worden. Also ja, jetzt, ja, das ist schon eine Weile her.
2 Jahre, ja.
Mhm. Dass das auch mit dem ein bisschen zusammenhängt, dass sich das jetzt ein bisschen annähert?
Das war vorher schon gewesen. Das war schon lange bevor MySQL gekauft worden ist. Ja. Mhm. Aber man muss jetzt schauen, Oracle gibt es seit 1976 oder irgendwie in den 70er Jahren und MySQL ist in den 90er Jahren gegründet worden. Und wo Oracle gegründet worden ist, hat es noch keinen Standard zu nichts gegeben. Also da hat man mal gemacht und aus dem ist dann ein Standard entstanden. Und vielleicht haben die im Standardkomitee waren, das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt aber sehr proprietär, was die da ausfuchseln und technisch vielleicht nicht das Beste. Und dann bist du bereits neben dem Standard, obwohl du eigentlich der Erste warst. Und dann teilweise hat es auch Marketingüberlegungen. Also wenn wir uns etwas Eigenes kücheln, dann können alle Kunden von uns nicht zum anderen abgumpen.
Mhm.
Das ist natürlich in der ganzen Branche, wird das immer wieder gemacht.
Das ist überall so, ja. Also bei den kommerziellen Anbietern. Ich glaube, bei freier Software, also ja, ich rede jetzt mal von MySQL immer nur als freie Software, weil der Quellcode ist ja nach wie vor da.
GPL.
Die haben nicht so ein grosses Problem, wenn die Leute zu Postgres, was auch frei ist, abwandern. Ich weiß es nicht.
MySQL und Postgres, das ist
wie Emacs und wie IDO.
Ja, also, ja ungefähr, macht etwas Sinn. Ja. Also, nein, MySQL
Postfix und Qmail.
Ja.
Oder
ja.
Was es da noch gibt.
Bash und Z-Shell oder TC-Shell oder
können wir gerne mal eine eigene Sendung darüber machen, so irgendwie Hassliebe.
Also auch wir Open Source.
GNU und BSD.
Lieben die Fronten aufzubauen.
Ja, mine ist der best.
Ja,
das ist ein bisschen überall so. Aber das hat nicht zwingend mit Open Source zu tun. Ich weiß, früher Amiga gegen Atari.
Ja, stimmt, das hat es auch mal gegeben.
Oder Commodore gegen Atari vielmehr. Und heute ist es Windows gegen Apple und ja. Naja.
und das kleine gallische Dorf und so, ja. Mhm.
Irgendwas ist immer. Ach. ja, was immer.
Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht in die verschiedenen Namenswelten.
Wir sind ein bisschen abgeschwiffen. aber im Wesentlichen ist es darum gegangen, ja, die Daten mal zu ordnen und sie dann auch wieder zu finden. Jetzt haben wir es noch.
Und vor allem auch bestimmte Daten zu suchen, mit bestimmten Eigenschaften.
Genau, mit bestimmten Attributen. Und was wir noch nicht so richtig jetzt vertieft haben, sind die Sachen mit den Verknüpfungen. Mhm. Dass wir jetzt eben zwei Datenbanken haben.
Wollen wir da nicht vielleicht vorher noch mal ein bisschen Musik machen?
Können wir machen, ja.
Ich hätte da was bereit, das ist, Moment. Rainer von Vielen, das ist auch ein interessanter Name. Sandbürger. Das
ist wahrscheinlich ein Pseudonym, denke ich mal. Ansonsten ziemlich gestraft mit so einem Namen.
Also, spielen wir ihn doch mal.
Der Sandbürger.
Kauf mir ein Bonbon, kauf mir ein Rad, kauf mir ein Handy, kauf Strauß. Kauf mir die Erde und kauf mir den Mond.
Kauft euch doch euch selbst, aber lasst mich verschont. Ihre Wahrheit ist auf Sand gebaut, weil jedes Kind ihren Hunger nach Macht durchschaut. Und wer den Reden dieser elenden Hunde traut,
er wird sich umsehen, er wird sich umsehen. Wie die Hyäne, denn sie um dich herumgehen, dich beschnuppern und dich betasten, kartografieren, einrasten, implantieren. Unter deine Haut, scannen, durchschaut. Gestern, heute, wo? RFID, no. Ich werde auf dem Bauch und mein Herz hören. Ich werde eine Sprache kreieren und damit ihre Matrix zerstören.
Use the media, confuse the media, nutz die Medien, verschmutz die Medien. Ihre Wahrheit ist auf Sand gebaut, dass man mit knirschenden Zähnen an den Folgen kaut. Zeit nur auf den Fortschritt schaut.
Kann sich nicht umdrehen, kann sich nicht umsehen und vor allem nicht mit seiner Erde umgehen. Wer nicht für sie ist, ist gegen sie. Ihr Lachen, ihr Glauben, ihr Furzen ist Strategie.
Antikriegsherr,
legt eure Knarren beiseite.
Antiposer,
sucht in der Kleinheit das Weite.
Antiaxler,
hört auf die alten Stimmen.
Antialte,
seht, was die Jungen beginnen.
Denn wir und die Unsern haben uns gefunden. Du und die meinen, ich und die deinen. Obwohl ich zwischen tausend Sendern wählen kann, sehe ich immer nur dasselbe Programm. Es ist mein Ego, das sich durch die Medien formt. Nimm dich in Acht, Baby, denn der Gedanke ist genormt. Da muss ein Netzwerk her, ein Wir, ein Wir, ein Wir, ein.
Wir und die Unsern haben uns gefunden, du und die meinen, ich und die deinen. Wir und die Unsern haben uns gefunden, du und die meinen, ich und die deinen. Wir und die Unsern haben uns gefunden, du und die meinen, ich und die deinen. Wir und die Unsern haben uns gefunden, du und die meinen, ich und die deinen. 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 Du und die meinen, ich und die deinen.
Ja. Der hat aber ziemlich heftig aufgehört.
Ja, das war jetzt habe ich schon
wieder einer von vielen mit Sandburger.
Also nichts zum Essen, sondern aber egal.
Sandburger.
Geschrieben mit Ü.
Naja, ich glaube. Ja. Links, Download-Links wie immer in die Shownotes auf www.hackerfunk.ch. Damit hätten wir die Werbung durch und wir sind zurück beim Hackerfunk, Ausgabe 51. Heute geht es um Datenbanken und wie man seine Daten so organisiert, dass man auch in der nützlichen Frist kann, die gewünschten Datensätze rausholen kann. Angenommen, wir haben jetzt zwei verschiedene Datenbanken und wollen die miteinander verknüpfen. Also zum Beispiel, wir haben eine Datenbank mit Kunden.
Also Tabellen.
Oder Tabellen. Okay, Tabellen. Und eine weitere Tabelle mit Produkt. Und jetzt wollen wir mal schauen, welche Kunden welche Produkte so kaufen und wie viel davon.
Okay. Also wir haben ja vorher gesagt, wir müssen unsere Welt in Dinger zerlegen, Entitäten. Also wir hätten jetzt das Ding Hund. Und der Kunde, der bestellt etwas. Also hätten wir eine weitere Entität Bestellung. Und in einer Bestellung haben wir Bestellpositionen. Und jede Bestellposition entspricht wahrscheinlich einem Produkt.
Und eine Anzahl vielleicht noch.
Produkt oder Dienstleistung, aber das,
das
kommt aufs Gleiche raus, jetzt in unserem Beispiel.
Also Kunde, Bestellung, Bestellposition und Produkt, vier Entitäten. Die Anzahl würde dann in die Bestellposition gehören.
Okay.
Also die dritte Bestellposition, fünfmal das und das Produkt. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wenn wir mal wissen, wie sieht zum Beispiel unsere Bestellung Nummer 42 aus? Und was sind da drauf? Also wie viel, ich weiß auch nicht, Händsch oder was er immer bestellt hat. Dann müssen wir eine Abfrage machen. Gib mir von der Bestellung Nummer 42 alle Bestellpositionen, also du die zwei Tabellen zusammenhängen Und von den Bestellpositionen wollen wir wissen, was ist eigentlich genau für ein Produkt auf dieser Bestellposition. Wir müssen die Bestellposition noch mit der Tabelle Produkt zusammenhängen. Und das nennen wir dann einen Join machen. Also die Tabelle zusammenhängen. Und eventuell wollen wir ja noch wissen, welcher Kunde ist dazu. Wenn du eine Bestellung rausladen willst, musst du ja den Adresskopf richtig mit der Adresse vom, also den Bestellkopf richtig mit der Adresse vom Kunden versehen, mit dem Namen und so weiter.
Ja, und allenfalls auch noch die Verfügbarkeit.
Verfügbarkeit, ja.
Und was ja heutzutage auch in ist, dass wenn jetzt zum Beispiel mehrere Sachen bestellt worden sind, sagen wir jetzt Händchen und Kappen, und jetzt sind aber die Kappen noch nicht an Lager, dass zum Beispiel der Kunde auch noch kann sagen, ich will alles zugestellt haben, erst wenn es alles da ist oder so viel, wie ihr schon mal habt und dann der Rest, weil er unter Umständen muss Porto zahlen.
Ja. Ich bin jetzt also nicht unbedingt der Logistiker, aber dann wäre einerseits die Bestellung, andererseits hättest du auch die Lieferung. Also würde ich jetzt so aus dem Buch aus eine weitere Tabelle machen und dann bei der Bestellung kann der Kunde vielleicht sagen, ja, wir wollen alles in einem Schub, also warten bis, oder schick, wenn es vorhanden ist, und dann mach halt ein zweites Päckchen, Maximum zwei Lieferungen oder Maximum eine Lieferung. Das müsste man dann in der Bestellung machen und dementsprechend dann in der Lieferung, mit Lieferungsschein, würde man dann die entsprechenden Produkte dann auch ausliefern. Und in der Lieferung hättest du dann, oder in der Lieferung selber hättest du dann auch wieder Positionen, und Positionen sind verknüpft mit Produkten. Und dort haben wir dann einen grossen Vorteil vom relationalen Datenmodell, also vom normalen Tabellenmodell, dass du in einer Lieferung kannst zum Beispiel auch Produkte aus den Produktetabellen nehmen, wie du schon in der Bestellung hast. Also du musst die Daten nicht doppelt halten, sondern du kannst sie
Kann den Speicherverbrauch quasi
reduzieren,
minimieren.
Weil du das Ganze nur einen Zeiger hast. Also du sagst in der Bestellposition von der Lieferung und in der Bestellposition von der Bestellung nur, das ist Produktnummer 513. Und im Produkt 513 heisst dann, das Produkt ist ein Händchen.
Und wie ist jetzt das, wenn jetzt ein Teil, auch nur ein Teil von der Bestellung wird ausgeliefert, dann muss ja das auch irgendwo vermerkt werden. Dass er Teil schon überkommen hat, wird da dann, wenn man dann da die Bestellung anpassen, kann man ja nicht, weil am Schluss muss man ihm ja Rechnung schicken über alles, was er kauft. Ja,
Rechnung wäre dann schon wieder eine neue Entität wahrscheinlich. Ja, du hast eine Bestellung, hast eine Lieferung und hast eine Rechnung. Wobei eben, also da müssen wir mal mit einem Logistiker reden und da kommt dann eigentlich bereits der Datenbankdesigner zum Zug. Da kannst du nicht sagen, das ist richtig oder falsch. Weil jetzt deine Firma hat das Business so und so aufgebaut und deine Firma hat das Business anders aufgebaut und jetzt ich als Datenbankdesigner muss eigentlich mit dir als dem, der das Business kennt, reden und sagen, wie läuft dein Business, wie sollen wir das Ganze modellieren? Weil der eine sagt, nein, das machen wir nicht, Teillieferungen, und der andere sagt, mal klar, wir sind kundenfreundlich, wir wollen Teillieferungen haben. Und dementsprechend müssen wir die Datenbank anders modellieren und entsprechend auch den Code anders schreiben.
Okay, aber wie wichtig ist es, dass von vornherein schon der Ansatz stimmt? Oder wie viel kann man noch ändern, wenn man sich jetzt, wenn man sich beim Design, sagen wir mal, verschätzt hat?
Ja, also wenn du dich völlig verschätzt hast beim Design, dann wird es relativ mühsam, das nachträglich zu fixen. Das heisst, du musst das Datenmodell natürlich anpassen, du musst einen Teil vom Code anpassen. Und gute Designer zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass bei späteren Änderungen von der Business-Logik der Änderungsaufwand relativ klein ist. Also du, wenn du nach x Jahren Code oder Designs anlangst und ändern musst und merkst, hey, wow, das ist ja ganz einfach, da hat sich mal jemand etwas überlegt, dann merkst du, dass man ein guter Designer dahinter war.
Also es ist wie bei Programmieren eigentlich auch, man den Programmcode anschaut und durchblickt.
Ja.
Wobei es gut ist, zum Teil nehme ich mal auch noch eine Sache von der Dokumentation, aber die Datenbank wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also Datenbanken dokumentieren machst du in der Praxis nicht so häufig, weil Tabellen sind ja benannt. Also du hast Tabellen, von dem Kunde, und dann ist klar, was da drin steht.
Okay, gut, mir schwirrt jetzt ein bisschen den Kopf, ehrlich gesagt.
Sollen wir noch ein bisschen Musik machen?
Ja, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und dann können wir nachher noch ein bisschen darauf sprechen, wie jetzt die wirklich grossen Datenbanken, die wir so im Web haben, also wir haben jetzt mal ein Beispiel auf Facebook aufgeschrieben, wie die das handhaben, die Ausfallsicherheit und wie sie den ganzen Ansturm abfedern. Oh, zuerst machen wir mal Musik.
Ja, eingelegt habe ich jetzt Old Slush, Ärger mit dem Verstärker. Und naja gut, haben wir hier ab und an im Lora auch mal.
Hinter dieser Bühne fing es an, der Auslöser für unsere Wut. Du schaust dich um, was man hier so mitnehmen kann. Dort der Verstärker, der gefällt dir schon ganz gut. Dummerweise gehört er dir nicht, doch das ist dir relativ egal. Nach 823 BGB mit vorsätzlicher Absicht handelst du unerlaubt und illegal. Du machst einen riesen Ärger mit dem Verstärker und klaust ihn uns einfach weg. Mal ganz offen, warst du besoffen? Oder bist du einfach nur der letzte Dreck? Jetzt hast du ihn und nimmst ihn mit nach Haus und machst viel Lärm, alle Nachbarn rasten aus. Dann hebst du dir einen Bruch wegen dem hohen Gewicht. Nur Gutes bringt so ein Diebstahl eben nicht. Bis zum Anschlag drehst du auf und wirst bald taub. Mit der Zeit gelangt ins Innere der Staub. Du hechelst wild daneben deiner Kleptomanie. Peinigt dich auch noch ne Hausstauballergie. Jetzt hast doch du den Ärger mit dem Verstärker. Ist gut so, geschieht dir recht. Wir fordern wieder, gib ihn uns wieder. Vielleicht fühlst du dich ja auch ein bisschen schlecht. Ja, dieser Ärger mit dem Verstärker. Auch heute sind wir noch entsetzt. Wir haben immer noch keinen Schimmer, wer ihn hat, doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Ärger! 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 Mit dem Verstärker. Ärger! 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 Und ist die zweite Strophe nicht ganz wahr? Wir finden es schon dreist und sonderbar, wenn du denn gut leben kannst, trotz deiner Gier, dann mach so weiter, bitte, er ist dir.
So, das war Ärger mit dem Verstärker von Old Slush und weiter geht's mit dem Hackerfunk auf Radio Lora zum Thema Datenbanken.
Ja, genau, dann haben wir noch den Schlussspurt. Naja, noch nicht ganz, aber also wie wir unsere Datenbank jetzt ungefähr aufgebaut haben, das wissen wir jetzt. Oder wie wir sie am besten aufbauen, respektive, ja, ist halt fallabhängig. Haben wir jetzt gehört. Aber die Frage ist jetzt, wie federt man da einen grossen Ansturm ab? Jetzt angenommen, wir sind eine sehr bekannte Webseite. Nennen wir sie mal Facebook. Ja, ich glaube, Facebook muss man nicht mehr gross erklären, das kennt jeder irgendwie, weil überall prangen einem die Fs entgegen. Die haben wie viele Millionen Benutzer? Ich glaube, irgendwie 50 oder 100? Nein, oder
700 von? Millionen.
700, oh, ja. Die halbe Welt. Also
10% von der Weltbevölkerung, oder wie viel haben wir? Ja, 7 Milliarden. 10% von der Weltbevölkerung scheint dort drauf zu sein.
Ja, wobei, ja, einzelne, also gibt immer noch Leute, genug Leute, die keinen Zugang haben zum Computer oder zu, von dem her auch beachtliche Zahl. Ich bin nicht drauf.
Nicht mehr? Hast du keinen Computer?
Stimmt, nicht mehr. Ich habe hab meinen Account gelöscht.
Ja, ja. Du glaubst an Wunder?
Nein. Aber, naja, gerade jetzt nicht in
erster Linie. Da müssen wir mal eine eigene Sendung drüber machen.
Ich habe gerade gedacht, nicht, dass wir abschweifen.
Über Facebook? Nein, ich weiß nicht.
Nein, über
Sicherheit und Löschen. Und
über Wunder? Ja, wenn dann der Weltuntergang durch ist, also um 2013. Nun, gut, jetzt angenommen, wir haben jetzt also so einen Bundle User, das heisst, da hat ein einzelner Server wahrscheinlich ziemlich schnell Mühe, so ein kleines, Datenbank-Server mit irgendwie, ja, wenn der da muss, nur schon mal die User-Informationen suchen. Jetzt, was kann man da denn so alles machen?
Ja, also das Problem ist eigentlich zweierlei geartet. Einerseits ist es eine Datenmenge. Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe von Facebook, sind glaube ich 50 Petabyte an Daten. Das sind 50'000 Harddisks mit 1 Terabyte gefüllt. Ich weiß nicht, wie viel Raum damit füllst.
Ja. Also, Terabyte, ja.
Das ist mal das eine Problem. Also sprich, du brauchst Rechenzentren und die ziehen ja auch ein Rechenzentrum nach dem anderen auf. Ich weiss auch nicht, im Zweijahrestakt ein ganzes Rechenzentrum ziehen. Also die Datenmenge und dann ist natürlich auch noch die Benutzermenge. Also wenn morgen die Leute am meisten Facebook brauchen, wenn sie morgens ins Geschäft kommen über den Mittag und kurz bevor sie heimgehen. Also da in der Schweiz wäre es irgendwie am Morgen um 8 bis 9 Uhr, da können wir irgendwie 10% von der Schweizer Bevölkerung gehen, sich zuerst mal auf Facebook einloggen.
Ja, genau. Und dann hast du natürlich dir ein Status-Update, schreibe rein, Kaffeemaschine läuft nicht. Und
ja, irgendwelche wichtigen Sachen natürlich. Ja.
Das ist bei Twitter genau gleich.
Ja. Das wären dann eben 700'000 Leute, die innerhalb von einer Stunde etwas machen auf dem Facebook. Und es gibt eine riesen Last auf die Server. Also ein einzelner Server, auch wenn er irgendwie 24 Cores hat, oder was gibt es da heute, 4x24 Cores, ich weiß ja nicht, 100 Cores hat, die kommen das Problem über. Da muss man anfangen, den ganzen Traffic zu zerlegen.
Also Traffic im Sinne von all die Anfragen, die reinkommen, genau. Die Webbrowser, die oft auf den Server einhämmern.
Also zuerst einmal also 700'000 User, sagen wir in der Schweiz, wenn morgen sich einloggen, die haben mal 700'000 Clients, also Webbrowsers. Mhm. Das ist auch nichts Problem, das kommt dann irgendwo, landet das mal bei einem Webserver, üblicherweise bei einem Apache-Webserver und der kann dann vielleicht irgendwie 100 User oder 100 bis 1000 User gleichzeitig handeln. Also da brauchst du schon mal irgendwie 70'000 bis, jetzt kann ich nicht mehr rechnen. Was haben wir gesagt? 700 bis 7000 Webserver. Sagen wir um die 100 Webserver, wo die ganze Traffic aufschlägt. Und die müssten das weiterhin leiten an die Datenbank. Wenn du irgendwie 100 Webserver hast auf einer Datenbank, würde die relativ schnell, sprich in ein paar Sekunden, genügen. Weil die kann den Traffic nicht abhandeln. Und was man dann anfängt, wir reden da von Scherden, also wir zerlegen die User in Grüppli. Also wir sagen, von diesen 700'000 User haben wir vielleicht dann auf dem ersten Datenbankserver die ersten 100'000 und auf dem zweiten Datenbankserver die zweiten 100'000.
Also die ersten mit Nachnamen A bis E und dann F bis irgendwas oder so.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die Daten aufteilt, gerade zum Beispiel S ist ein dummer Buchstabe, weil sehr viele Nachnamen landen auf S. Also würde man vielleicht irgendeinen anderen Schlüssel nennen, sind wir wieder bei natürlichen und synthetischen Schlüsseln. Die Diskussion. Also irgendwie musst du deine User zerlegen.
Das heisst, wenn du jetzt eine, auch eine User-Nummer,
zum Beispiel
eine ID oder so, quasi, dann nachher kannst du es nach dem aber das wird, also die grosse Datenbank, die wir haben, die wird dann effektiv aufteilt in kleine Häppchen und jeder von diesen Datenbankservern hat eigentlich sein Stück.
Genau.
Es ist nicht so, dass jeder von diesen Datenbank-Servern alles weiss.
Es kommt ein bisschen auf Technologie drauf an, aber wenn du eine normale relationale Datenbank nimmst und mit sogenannten Shards schaffst, dann nicht. Dann weiss eigentlich jede Datenbank nur ihren Datenbestand.
Spezialgebiet sozusagen.
Genau. Und dann musst du aber Logik in die Applikation bringen. Also die Applikation, die auf dem Webserver läuft, fragt dann als erstes mal der User, der jetzt eingeloggt ist, wer ist das überhaupt? Und dann weiss er, das ist der User Nummer 42. Mhm. Und dann geht es die zweite Abfrage machen, wo finde ich denn den User 42 in welchem von meinen Shards? Und dann findet es raus, aha, der User Nummer 42 ist im Shard Nummer 3. Und dann macht er einen Zugriff auf die Datenbank Nummer 3 und geht irgendwie das Profil vom User Nummer 42 holen.
Ah, also das ist nicht so, dass jetzt hin, die 100, ja, wir gehen jetzt mal von 100 Datenbankserver aus, dass die alle auf den gleichen Datensatz zu. Ah, okay.
Ja.
Sondern,
also es gibt verschiedene Technologien.
Etwas anderes wäre so Replikation.
Ja, also mit Replikation oder mit Replizieren tut man Daten verteilen auf weitere Datenbankserver. Das braucht man einerseits für Hochverfügbarkeit zu erreichen. Also kopierst du deine Daten.
Wenn Facebook nicht läuft, dann kommt es auch in der Zeitung.
Ja, gut, aber ich meine, das hat wahrscheinlich jeder schon gesehen, dass Facebook nicht immer alle Funktionen zur Verfügung hat. Und wenn da mal nur irgendwie die Werbung ausfällt oder was haben wir so, irgendwie da eins von diesen Games ausfällt.
Wenn sie nämlich ein Farmville spielen.
Ja, genau, das Game da, Farmville, wenn das ausfällt, ja, dann ist nur ein Teil Funktionalität weg.
Mhm.
Ja.
Und bei Twitter wäre es dann der Fail-Whale.
Ja gut, bei Twitter, da ja, kommt etwas noch vor, ja.
Ja, Twitter, die haben öfters mal, ja, ich meine, Apple verkauft irgendwie, bringt irgendwie ein neues Telefon auf den Markt und Twitter
geht die Knie,
ja. Wenn Facebook findet, was ist denn da mein Fuß? So ungefähr. Das heisst, das ist, also, wenn man es jetzt aufteilt, das ist, dann, ist das eine Art wie Load Balancing?
Ja, das würde man jetzt nicht wirklich. Nicht so klar, eben, also wir reden von Shared. Load Balancing ist, wie der Name sagt, Last verteilen.
Sehr generischer Begriff.
Ja.
Sehr.
Also bei Load Balancing geht es mehr darum, dass du nach einem bestimmten Vorgehensmuster Last verteilst.
Mhm.
Zum Beispiel gibt es sogenanntes Round-Robin-Load-Balancing. Also du, jede Nachfrage geht auf ein anderes Backend.
Mhm.
Und wenn du durch bist, fängst du wieder vom ersten an. Dann kannst du Random-Load-Balancing machen. Also du weißt, du hast 5 oder 7 Backends und per Zufallsgenerator nimmst du immer ein anderes Backend.
Mhm.
Oder du kannst auch Load-Balancing machen, wo der Load-Balancer selber weiss, wie viel Last hat das Backend und dementsprechend tut er, wenn das Backend sehr viel Last hat, tut er dort weniger Last geben und bei den anderen ein bisschen mehr. Mhm. Das hat aber nicht direkt mit Datenbanken zu tun, das brauchst du überall.
Jetzt habe ich da noch das Stichwort Indexes.
Oh, ja, das ist
lange unsere Sendezeit noch. Wie viel Zeit haben wir noch?
Mit dem bisschen, was wir vorne dran noch gequatscht haben, dazu knappe 5 Minuten noch.
Okay.
Ja, also
ganz kurz.
Ja, Indexe braucht man bei Datenbanken, um schnell auf Daten zuzugreifen. Das Beispiel, das ich immer wieder bringe, ist das Telefonbuch. Also du hast von der Stadt Zürich hast du ja alle Einwohner, das sind irgendwie 350'000 und jetzt willst du den Fenty finden.
Mhm.
Und ja, dann musst du wissen, Vorname, also, Nachname.
Also für unsere jüngeren Zuhörer, wir reden jetzt vom Telefonbuch in Papierform. Das hat es früher so gegeben. Die Älteren werden sich da sicher noch daran erinnern.
Okay.
Gibt es immer noch.
Gibt es immer noch, okay. Ja, also eben, man nimmt so ein Telefonbuch und jetzt möchte ich den Fenty finden. Jetzt muss man natürlich wissen, Stadt, wo er wohnt. Nachname, Vorname und dann habe ich relativ schnell die Telefonnummer herausgefunden vom Fenty.
Mhm.
Angenommen, es wäre ein wildes Sammelsurium von Daten, die keine Organisation haben, dann muss ich etwa 350'000 Namen durchsuchen. Dümmsten
also
Fall.
Du fährst dann mal an.
Genau.
Beim Abraham Amann.
Ja, genau. Und suche mich dann durch.
Und hörst dann irgendwann bei der Zoe Zwissig auf.
Genau. Und ein Index beschleunigt das, weil du ein gewisses System hast, wenn ich zum Namen komme, beziehungsweise zur Telefonnummer. Und das ist die Idee von einem Index.
Aha, okay. Gut, das hat aber nicht unbedingt mit. Also, das ist einfach eine allgemeine Performance-Tuning. Maßnahmen,
ja,
wo sich sowieso anbieten.
Ja, also, aber bei Datenbanken sehr stark verbreitet ja, und sehr häufig nicht ganz optimal gelöst oder gemacht.
Also jetzt für Unix-mäßig wäre das so, dass es Update DB gibt, womit Locate-Datenbank
ja, genau.
Verglichen mit Find, wo dann wirklich im Dateibaum durchgeht,
ja,
suchen.
Ja, genau.
Okay, alles klar. Jetzt gibt es ja noch irgendwie, wir haben jetzt die ganze Stunde eigentlich schon gehört, dass es ja, zum Teil recht komplex kann werden. Stichwort so Sachen wie NoSQL.
Ja.
Was haltest du da davon?
Ja, NoSQL, das ist momentan ein, wie sagen wir auf Deutsch, Buzzword? Ein Schlagwort? Ein
Hype.
Ein Hype.
In ist es.
Es ist absolut ein
Trend.
In, ein absoluter Trend, genau.
Trend ist auch, gibt es kein... egal, okay. Man weiß, was gemeint ist.
Ja, also eben, es ist Trend und wie der Trend meiner Meinung nach wird er wieder abflauen. Vor allem ist es auch ein Trendwort, wo mehrere Technologien umfasst. Mhm. Relationale Datenbank ist relativ eng gefasst und NoSQL, da gibt es alles vom Key-Value-Hash über irgendwelche...
CSV, also Character-Separated
LDAP wäre auch eine.
LDAP, ja, also
LDAP, ja, aber LDAP ist hierarchisch.
Das ist kein SQL.
Okay.
Also da gibt es ganz einen Haufen und meine Meinung ist, NoSQL hat sicher seine Berechtigung in gewissen Nischen, wird sich aber nie auf der ganzen Breite durchsetzen, wie sich das relationale Datenbank gemacht hat.
Also Facebook wird nicht mit NoSQL laufen.
Facebook braucht sowohl MySQL als relationale Datenbank als auch NoSQL-Technologien.
Ah doch?
Ja.
Aha, okay.
Also punktuell sind die unschlagbar. Gerade so Key-Value-Stores. Mhm. Zum Beispiel Facebook braucht Memcached-Daemon als Key-Value-Store. Und dort macht es total Sinn. Nur habe ich das Gefühl, dass sehr viele Entwickler heute breitflächig NoSQL einsetzen, auch wenn es nicht wirklich Sinn macht.
Ja, ich muss euch leider ein bisschen abwürgen. Die nächste Hackerfunk-Sendung ist am 3. Dezember. Auch wieder Samstag, 19 Uhr auf Radio LoRa.
Ja, dann hoffentlich wieder live.
Ja, hoffen wir doch. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Das ist von Botany Bay Voices. Tschüss.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.
Cause I'm Well, baby.